Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt im Deutschlandfunk Kultur. In Österreich ist in dieser Woche eine neue Regierung aus Konservativen und Grünen vereidigt worden. Was das für die jüdischen Gemeinden dort bedeutet, darüber habe ich mit Benjamin Nägele, dem Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, gesprochen. Zuvor hören Sie noch, in welchem Maß die erste Rabbinerin Deutschlands, Regina Jonas, immer noch Frauen inspiriert, wie zum Beispiel Katharina von Kellenbach, Professorin für religiöse Studien am St. Mary's College of Maryland.
Sie war so ein Vorbild für mich und ich dachte mir, wenn sie Rabbinerin sein kann, dann kann ich das auch.
Über Regina Jonas, die erste Rabbinerin Deutschlands, haben wir bereits öfter berichtet. Sie wurde im August 1902 als Tochter eines orthodoxen jüdischen Hausierers im Berliner Scheunenviertel geboren. Im November 1942 haben die Nationalsozialisten sie ins Ghetto Theresienstadt nördlich von Prag verschleppt. Zwei Jahre später, am 12. Dezember 1944, wurde sie im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Sie ist aber nicht vergessen. Ihr Name und ihr Einfluss reichen bis in die heutigen Tage, wie Rocco Tiede herausgefunden hat.
Bei einem Besuch in Deutschland sitzt Katharina von Kellenbach in einem Berliner Café und erzählt, wie sie sich vor über 3 Jahrzehnten einer anderen jungen Frau vorgestellt hat.
Als eine deutsche junge Theologin, die Pfarrerin werden möchte. Und meine Nachbarin Johanna Katz meinte, sie würde ebenfalls Theologie studieren und Rabbinerin werden. Worauf ich gesagt habe, das gibt's nicht, es gibt keine Rabbinerinnen. Worauf sie gesagt hat, du kennst deine deutsche Geschichte nicht. Die erste Frau wurde in Berlin ordiniert und ihr Name war Regina Jonas.
Es ist eine Episode aus ihren frühen Studienjahren in den USA. Sie war gerade neu an der Uni in Philadelphia.
Aber es war nicht nur meine eigene Unwissenheit als nicht-jüdische Deutsche, sondern Regina Jonas war ansonsten nicht bekannt.
Gesteht Katharina von Kellenbach, die heute als Professorin für religiöse Studien am St. Mary's College of Maryland arbeitet. Ihre damalige Unwissenheit nutzte sie wissenschaftlich kreativ.
Ich habe das damals als eine Art Reparationsleistung gesehen, dass ich das Andenken einer der 6 Millionen, deren Andenken ausgelöscht wurde, der Vergessenheit entreiße. Und ich habe deswegen auch alle Materialien, die ich gesammelt hatte, an Elisa Klapek übergeben. Und es ist im Wissenschaftsbereich auch nicht unbedingt üblich. Es war auch ein gewisses Opfer, sozusagen alles, was mein war, ihr dann zu geben und zu sagen, okay, du veröffentlichst das. Und das hat sie auch gemacht und ich fand das auch richtig, dass das Buch dann unter Elisa Klapeks Name erschien.
Die heutige Frankfurter Rabbinerin Elisa Klapek brachte vor 2 Jahrzehnten 2 Bücher über Regina Jonas auf den Markt. Viele Informationen verdankt sie Katharina von Kellenbach, denn sie traf in den USA Zeitzeugen, die Regina Jonas noch persönlich kannten.
Es ging mir ja darum zu beweisen, dass sie als Rabbinerin tatsächlich ordiniert war, dass sie nicht nur studiert hatte, sondern dass sie nach dem Studium auch eine Ordination des Micha erhalten hat. Und es gab eben auch einige ihrer männlichen Kollegen in Cincinnati, die behauptet haben, ja, sie war unsere Kommilitonin und sie hat mit uns studiert, aber Ordination ist völlig ausgeschlossen. Und dann hat eben Max Dienemann ihr so eine Privatsmicha gegeben. Aber das galt nicht und sie war nicht anerkannt und sie hat nicht gepredigt. Und dies zu widerlegen, das war mein Ziel.
Und Frau Professorin von Kellenbach zählt die Fakten auf.
Sie wurde 35 ordiniert und 38 nach dem Novemberpogrom sind ja ganz viele Rabbiner auch ausgewandert und ins Exil gegangen. Und das bedeutete, dass ganz viele Stellen verwaist waren. Sie hat sich hier in Berlin einen Namen als Predigerin gemacht. Und dann hat sie natürlich auch im Seniorenheimen Krankenhausseelsorge und Altersheimseelsorge, da war sie offiziell angestellt. Aber inoffiziell wurde sie natürlich eingeladen, um zu predigen. Und wenn man sich überlegt, also November 38, bis sie dann deportiert wurde, 42, sind immerhin auch 4 Jahre. Und das war wirklich eine Zeit, in der sie auch über Berlin hinaus ganz viel als Rabbinerin gearbeitet hat.
Regina Jonas war schon damals ein Vorbild für junge Frauen. Frau von Kellenbach erhielt Briefe von Zeitzeuginnen, in denen stand.
Sie war so ein Vorbild für mich und ich dachte mir, wenn sie Rabbinerin sein kann, dann kann ich auch Kantorin in diesem einen Fall, die mir da schrieb. dann kann ich das auch. Also diese Wirkung hatte sie. Wobei Regina Jonas ja keine Reformfrau war, sondern im Grunde als Conservative Masorti bezeichnet werden würde.
Genauso wie Rabbinerin Nitzanstein-Kokin.
Regina Jonas war so Anfang 40, als sie in Auschwitz ermordet wurde. Und für mich hat das einen ganz persönlichen Bezug, weil ich auch so gerade Anfang 40 bin. Und ich hoffe, dass im Seelischen oder im Persönlichen ich in ihre Fußstapfen treten kann.
Masorti ist eine traditionelle, aber nicht orthodoxe Strömung im Judentum. Bei Karlsruhe geboren, ist Nitzanstein-Kokin nach ihrer Ordination vor 2 Jahren erst einmal wieder in die USA zurückgekehrt. Sie ist eine der Erbinnen von Regina Jonas, der ersten Rabbinerin der Welt. Während der Shoah spricht Regina Jonas in Theresienstadt ihren Mitgefangenen Mut zu.
Ich bin sehr, sehr stolz, Rabbinerin in der Synagoge zu sein, an der auch Regina Jonas gewirkt hat. Schon bevor ich Rabbinerin wurde, war sie für mich dieses leuchtende Vorbild. Und dann hier in einem gewissen Sinn ihre direkte Nachfolgerin zu sein, sind sehr große Fußstapfen, aber ich bemühe mich, sie zu füllen.
Sagt Rabbinerin Gesa Ederberg. Heute gibt es unter den gut 30 Mitgliedern in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland im Zentralrat der Juden 7 Rabbinerinnen. Sie gehören sowohl sogenannten Einheitsgemeinden als auch liberal-progressiven Gemeinden an. Dank Regina Jonas ist die Ordination von Frauen zur Rabbinerin seit Jahrzehnten üblich. Aber dass es in Deutschland aktuell nur 7 Gemeinderabbinerinnen gibt, hat seine Gründe. Offensichtlich tun sich immer noch viele jüdische Gemeinden mit einer Frau im geistlichen Amt schwer. Rabbinerin Stein-Kokin.
Manche der Argumente gegen Frauen im Rabbinat sind immer noch dieselben, auch nach 80 Jahren. Ja, sie ist ein Vorbild, auch in der Hinsicht, dass sie das Lernen, das Studium der Texte sehr ernst genommen hat. Diese Beharrlichkeit, mit der sie ihr Ziel verfolgt hat, ist für mich ein Vorbild. Und es gibt mir Mut, auch in der deutsch-jüdischen Landschaft heute zu sagen, es wird sich ein Weg finden.
Österreich hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Die Regierung der konservativen ÖVP unter Sebastian Kurz ist letztlich an dem Ibiza-Skandal um den ehemaligen FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache zerbrochen. Nun sollen neue Wege gegangen werden, denn die ÖVP versucht es jetzt mit den Grünen. Am Rande des jüdischen Gemeindetages, über den wir in der letzten Woche berichtet haben, habe ich Benjamin Nägele getroffen, den Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Er ist gut 100 Tage im Amt und ich habe natürlich nach einer Zwischenbilanz gefragt.
Ich hatte natürlich den großen Vorteil, einer der Hauptanreize für mich war, ich habe im September angefangen, dass die Koalition mit der FPÖ implodiert oder explodiert war und ich dementsprechend mich nicht herumschlagen musste mit einer rechtspopulistischen Partei, die leider in Österreich fast alle für jüdische Themen relevanten Ministerien besetzt hatte. Wir hatten mit Kickl einen rechtspopulistischen, hochproblematischen Politiker als Innenminister, der federführend für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden da ist. Und das ist eine Riesenproblematik, weil wir als israelitische Kultusgemeinde, auch als Religionsverband Österreich, klipp und klar gesagt haben von Anfang an, wir sprechen nicht, wir arbeiten nicht, wir kooperieren nicht mit der FPÖ. Und nichtsdestotrotz mussten wir diesen Spagat schaffen, uns jetzt keine maximal 5 Jahre den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann zu sagen, wir sind pragmatisch und arbeiten dann eben auf Mitarbeiter-Staatssekretären-Ebene mit diesen Ministerien zusammen.
Benjamin Nägele sagte mit Blick auf die anstehenden Aufgaben,
dass wir dann schauen, sobald wir wissen, welche Ministerien, welche Ressorts von wem ausgefüllt werden, dann anpacken und hoffentlich auch die Themen, die genauso relevant für die Deutschen wie für die Österreicher sind, das ist Sicherheit, die Infrastruktur des jüdischen Lebens und vor allem daran arbeiten, dass wir in der Zukunft ein lebendiges und selbstbewusstes Leben und Judentum in der Mitte der Gesellschaft in Wien und in allen anderen Städten Österreichs haben.
Heinz-Christian Strache spielte mit dem Gedanken, eine neue Partei zu gründen. Ich wollte wissen, ob er damit eher die FPÖ stärken würde, weil die sich dann von ihm und Ibiza erfolgreich lossagen könnte.
Jein, ich glaube, dass sich die Partei, wir müssen auch noch schauen, bisher hat sich Strache nicht geäußert, ob er in dieser neuen Partei überhaupt Mitglied werden wird oder in einer Weise eine Funktion tätig haben wird, schauen, was passiert. Ich glaube aber, dass die FPÖ sich zu Recht delegitimisiert hat, sich durch die ganzen Skandale der letzten Zeit auch selbst zerstört hat. Wir sehen es natürlich an den Umfragewerten und auch an den Wahlen in den letzten. Und dass eine zweite Partei, die mehr oder weniger dasselbe Programm führt und mit denselben Funktionären, die sich gegenseitig die Wähler abgreifen. Dementsprechend habe ich da nicht keine Sorgen, sondern glaube eher, dass es gut ist für Demokratie und Rechtsstaat, wenn sich rechtspopulistische Parteien gegenseitig das Wasser abgraben.
Ob Benjamin Nägele nicht bei dem Gedanken an die ÖVP in Sorge verfallen würde, wollte ich wissen.
Ich hoffe, dass die ÖVP und Sebastian Kurz auch aus dem Fehler gelernt haben mit der Koalition. Die Befürchtungen sind eingetreten. Wir hatten bei der Koalition mit der FPÖ von FPÖ-Funktionären, hochrangigen Mitgliedern mehr als 80 antisemitische Einzelfälle, die immer wieder als Einzelfälle bezeichnet wurden, obwohl sie System haben. Und seit die Regierung implodiert ist, hatten wir alleine schon wieder, ich glaube, wir sind jetzt bei 21 antisemitischen Vorfällen innerhalb der Partei.
Dann wollte ich wissen, wie es die EKG in Wien geschafft hat, einen Zuwachs der Mitgliedszahlen zu erreichen. Ging das alleine durch die Abschaffung der Gemeindesteuer?
In der EKG ist es uns wahnsinnig wichtig, den Mehrwert der Mitgliedschaft zu zeigen. Zu zeigen, dass man konstruktiv und auch produktiv Teil der Gemeinde sein kann. Da ist natürlich ein finanzieller Aspekt verbunden mit, weil wir viele der Projekte, alles von Kultur über Sport, über die Schulen, über die Sicherheit, das kostet alles wahnsinnig viel Geld und es ist nicht zu stemmen ohne Mitgliedsbeiträge. Diese Beiträge machen trotzdem nur einen kleinen Teil unseres Budgets aus. Wir haben große Subventionierungen im Sicherheitsbereich mit dem Innenministerium zum Beispiel. Wir sind auf die Unterstützung der Regierung angewiesen. Nur so können wir wirklich diese große Infrastruktur erhalten, auch jüdisches Leben voranbringen. Nichtsdestotrotz ist es uns, glaube ich, ganz gut gelungen, eben diesen Mehrwert den Mitgliedern zu vermitteln und sie einzubinden in Entscheidungen. Wir haben alle 5 Jahre Wahlen. Da werden 24 Kultusvorstände gewählt, die auch wirklich aus dem kompletten politischen Spektrum von links bis rechts, von säkular bis orthodox, alle unsere Strömungen innerhalb der Gemeinde vertreten. Und wir sind eine der wenigen Gemeinden im deutschsprachigen Raum, die nach wie vor Einheitsgemeinde sind, die wirklich alle Mitglieder abbilden und repräsentieren. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt, wieso sich Leute vertreten fühlen, repräsentiert fühlen und wohlfühlen in der Gemeinde, weil sie wissen, sie werden ernst genommen, egal in welcher Ausrichtung, egal in welchem Couleur von Judentum und wie sie es ausleben. Wir haben Gemeindemitglieder, die kommen einmal oder gar nicht in die Synagoge im Jahr. Aber es ist ja mehr als Religion, Judentum. Wir haben wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen. Und ich glaube auch, dass Wien es als eine der wenigen Kultusgemeinden wirklich geschafft hat, offen und selbstbewusst in der Mitte der Gesellschaft zu sein und auch viele Veranstaltungen zu machen, wo wir mehr Nicht-Juden als Juden haben als Teilnehmer. Und Veranstaltungen haben, die sich nicht nur an Juden richten und so einen sehr, sehr offenen Zugang haben und dementsprechend das Leben auch sehr präsent stattfindet. Das ist was ganz Normales in Wien zum Beispiel, dass man orthodoxen Juden auf der Straße sieht. Wir haben präsentes jüdisches Leben in all seinen Facetten überall und die Leute haben das, akzeptieren das und finden das schön und zelebrieren das. Also wir sehen es immer wieder als Rückmeldung von nicht-jüdischen Besuchern, wie sehr sie das freut, dass die Synagogen oder einige Synagogen, auch der Stadttempel, das Herz der Gemeinde, direkt in der Innenstadt sind. Unsere Büros sind direkt in der Innenstadt. Also wir haben da wirklich einen tollen Austausch und auch tolle Unterstützung von den Ministerien, um das voranzutreiben.
Benjamin Nägele sprach dann von seinem Erfolgsmodell für die EKG.
Das ist eben zum einen der Blick nach vorne, zusammen mit den Mitgliedern zu schauen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche, sich dem auch anzupassen, auch die neue Generation, das heißt die Jugendlichen und jungen Leute, auch die Studenten, so eng es geht, an die Gemeinde zu binden und zu fördern und zu schauen, was kann man machen, was kann man verändern, wie kann man Infrastrukturen optimieren. Wir haben einen sehr, sehr professionellen Apparat. Die IKG hat allein 90 Mitarbeiter Vollzeit und wir haben einiges an Infrastruktur, mit der wir zusammengenommen, also Schwesterorganisationen, Altersheime, Schulen, bei 600 Personen sind, die direkt und indirekt für die IKG arbeiten. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, was wir führen und das muss dementsprechend auch weiter professionalisiert und optimiert werden und hat den Herausforderungen und Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben eine einmalige und unglaublich beeindruckende Infrastruktur im kompletten deutschsprachigen Raum. Ich werfe jetzt nur mal rein. Wir haben 5 Schulen, 5 Kindergärten, wir haben 4 koschere Supermärkte, einer von der größte Europas. Wir haben 23 Synagogen und Gebetsstätten und wir haben eine ausgezeichnete Kooperation, vor allem im Sicherheitsbereich, mit dem Innenministerium, dem Innenminister in Österreich. Wir hatten ja 81 schon einen Anschlag mit 2 Toten, über 20 Verletzten beim Stadttempel direkt in der Innenstadt. Seitdem ist viel passiert. Und wir hoffen auch da, dass wir trotzdem weiterhin die Kooperation und den Austausch mit dem Zentralrat und den deutschen Gemeinden hier ausbauen können, um zu schauen, wie können wir uns gegenseitig helfen und weiterhin die Sicherheit für unsere Gemeinden gewährleisten.
Dennoch, auch in Österreich bluten kleinere Gemeinden aus. Ich habe Benjamin Nägele gefragt, welche Verantwortung hier die größeren Gemeinden übernehmen.
Ich glaube, dass da nichts daran vorbeiführt, dass man sich gegenseitig austauscht und unterstützt. Zum einen, dass man gemeinsam an den Herausforderungen kämpft, gemeinsam schaut, was sind die Bedürfnisse, die teilweise ganz, ganz anders sind, wie Sie schon sagten, in den kleinen Städten und gleichzeitig auch versucht, nicht einen Braindrain zu machen, dass alle in die großen Städte ziehen, weil dort nur dort die Infrastruktur da ist. Da sind natürlich auch die Ministerien gefordert, da sind die Länder gefordert, das ist die Regierung gefordert, da zu unterstützen, wo es die Gemeinden nicht alleine schaffen. Und es ist leider dort gegeben, wo wir nicht genug Mitglieder haben, um die Infrastruktur zu gewährleisten. Aber nur bei einer guten Infrastruktur kann man Mitglieder auch anziehen. Also es ist eine Art Teufelskreis, wenn die Gemeinden kleiner werden, die Infrastruktur wird geschwächt, die Leute ziehen weg. Und gleichzeitig kann man aber Leute, und das ist, glaube ich, der Schlüsselsatz, die neue Gemeindemitglieder anziehen und anwerben, indem man Infrastruktur stärkt.
Das wollte ich dann konkreter wissen.
Das sind natürlich selbstverständlich Subventionierungen, das ist Unterstützung von Manpower auch im Sicherheitsbereich zum Beispiel. Das ist, dass man sich zusammenschließt zum Beispiel bei Herausforderungen wie koscherem Essen, Supermärkten etc., dass man sagt, vielleicht hat die kleine Gemeinde nicht die Kraft, einen eigenen Supermarkt zu erhalten, aber wir können liefern, wir können euch zweimal die Woche etwas bringen, wir können euch austauschen. Ihr seid repräsentiert, wie es bei uns ist, im Dachverband, und wir tauschen uns aus spezifisch zu Themen, die nur die kleinen Gemeinden angehen, in die kleineren Städte, in die Bundesländer, und gleichzeitig unser Netzwerk, unsere Kontakte zur Verfügung zu stellen, dass auch die kleinen Gemeinden gehört werden, wenn wir auf ranghoher Ebene im Ministerien und in der Regierung natürlich Treffen veranstalten. Wir repräsentieren ja nicht nur die IKG Wien, sondern wir repräsentieren ja auch die anderen israelitischen Kulturgemeinden in Österreich. Und mir ist ein großes Anliegen, in Koordination mit diesen Gemeinden natürlich, diese auch zu repräsentieren und die Anliegen zu unterstützen und auch anzusprechen bei unseren Treffen und bei unseren Kooperationen mit den Regierungspartnern.
Es gibt auch grenzübergreifende Projekte. Die ließ ich mir erklären.
Da geht es um Ausbau bestehender Projekte. Es gibt gerade zum Beispiel das Dialogprojekt, was von der Schweiz vor 20 Jahren gegründet wurde, mittlerweile in Deutschland und bei uns in Österreich sehr erfolgreich läuft. Da wollen wir die Kooperation ausbauen. Da wollen wir uns auch gemeinsam nächstes Jahr für EU-Fördergelder bewerben, um dieses Projekt auf eine neue Ebene zu heben und hoffentlich auch Best Practice sein für andere Länder. Die Idee ist immer, das Wissen weiterzugeben. Das andere ist die Sicherheitskooperation natürlich, die wir ausbauen bzw. austauschen wollen. Das ist auch noch Halle, Positionierung und Verhalten gegenüber rechten Parteien. Und da haben wir natürlich, wie gesagt, in Österreich eine andere Lage als in Deutschland, aber die AfD ist ein ähnliches Problem wie die FPÖ. Und wie positionieren wir uns da als jüdische Gemeinden, ohne uns selber das Wasser abzugraben und trotzdem klar und deutlich Stellung zu beziehen und auch die Demokratie und die Regierungsparteien und die Volksparteien auch die Verantwortung, in Verantwortung zu nehmen, dass sich da diese rote Linie, die es bis jetzt noch gibt, zumindest in Deutschland nicht zu koalieren mit Rechtspopulisten, dass diese rote Linie nicht aufgeweicht wird.
Dann wurde ich persönlich und wollte wissen, ob es Benjamin Nägele schwer gefallen ist, sich in Wien einzuleben.
Nein, mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen, mich in Wien einzuleben. Ich hatte dort schon studiert, hatte 6 Jahre dort gelebt. Das ist eine unglaublich tolle Stadt, die ich sehr schätze. Einer der Gründe jenseits der beruflichen Herausforderungen des tollen Jobs war natürlich die Stadt Wien, die eine einmalige Infrastruktur bietet, die es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum so nirgends woanders gibt. Und dadurch, dass ich schon einen großen Freundeskreis habe, der zu größten Teilen sogar lustigerweise dort geblieben ist in den 6 Jahren, wo ich jetzt in Brüssel gearbeitet habe, war es mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich kannte die Gemeinde schon ganz gut und gleichzeitig hatte ich auch ein soziales Umfeld, das mich aufgefangen hat. Und die Stadt macht es einem sehr, sehr leicht, dort wieder anzukommen.
Ich schlussfolgerte, dass er also gut angekommen wäre.
Ich habe schon das Gefühl, dass ich gut angenommen und angekommen bin. Das sind große Herausforderungen, die aber jenseits der Nationalität sind. Und daher, glaube ich, gibt es eine große Solidarität und ein Gemeinsamkeitsgefühl, das weniger mit der Nationalität zu tun hat, als mit dem jüdischen Glauben und der jüdischen Zugehörigkeit. Und da hatte ich eigentlich persönlich selbst relativ wenig Bedenken, weil ich eben schon die aller Lebenserfahrungen in Österreich hatte und gleichzeitig auch viele Freunde und Bekannte habe, die mittlerweile in der EKG arbeiten.
Sie hörten Benjamin Nägele, den Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde Wien, den ich vor der Sendung getroffen habe. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.